und begrüßen unsere Gäste hier im Studio. Hallo Sarah, hallo Simon.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ihr kommt vom Franz K. und habt eine neue Veranstaltungsreihe oder jetzt erstmal ein erstmaliges Event. Wenn es gut wird, gibt es sicher da noch mehrere Ausgaben von. Das habt ihr im Gepäck. Die Intercom hat nichts mit Kommunikationsfirma zu tun, sondern mit interkultureller Kommunikation. Das erste interkulturelle Festival in Reutlingen gibt es am nächsten Wochenende im Franz K. 23. bis 25. Juli.
24. bis 26.
Ja, okay, die Zahlen, ja, genau. Heute in einer Woche geht's los, also Freitag bis Sonntag ist es geboten und ihr habt das euch überlegt. Da gibt es viele Gründe dafür, weil dieses Interkulturalität ganz wichtig ist für euch als Firma, als Veranstalter, aber auch für euch als Einzelpersonen. Und ja, erzählt doch einfach mal, wie habt ihr damit angefangen? Wie habt ihr das quasi ins Leben gerufen?
Also der Ursprung, dass wir uns überlegt haben, ein interkulturelles Open Air zu machen, liegt eigentlich an unserem Jubiläum von letztes, oder nicht, das ist nicht der Ursprung, aber einer der Gründe liegt an unserem Jubiläum letztes Jahr. Da hatten wir ein Open Air vor unserem Haus bis zum Biergarten vom Nepomuk veranstaltet. Und ein Aspekt, den viele von unseren Gästen besonders hervorgehoben haben und besonders schön fanden, natürlich neben dem qualitativen Programm, war, dass wir auch alle gemeinsam zusammen davor noch gesessen sind und dass sich die Leute einfach so ein bisschen durchmischt haben, dass ein Punkt, also ein Eisbrecher eigentlich so das war, dass man über die Musik sprechen konnte und anschließend aber sich dann auch darüber hinaus über andere Sachen ausgetauscht hat und es war eine sehr gemütliche Atmosphäre und diese Durchmischung, die wurde eigentlich also als wirklich positiv hervorgehoben und dann haben wir uns eigentlich überlegt, wieso nicht genau darauf abziehen und das nochmal machen. Dazu kommt, dass es Franz K. als Kulturhaus natürlich sich auch auf die Fahnen geschrieben hat, interkulturelle Programme zu machen. Also wir spielen ja viel Weltmusik und beschäftigen uns mit dieser Thematik. Und diese Mischung aus beidem, also einerseits dieser positiven Erfahrung und andererseits auch aus dem, was wir sowieso aufgrund unserer, was der Grund unserer Arbeit ist, haben wir gesagt, wir versuchen jetzt mal einen Start zu machen, besonders in Reutlingen, wo so viele verschiedene Nationen leben. Also ich habe auf der Seite vom Integrationsrat bei der Stadt gesehen, 37,5% der Reutlinger Bürger haben Migrationshintergrund. Es leben hier dort Menschen aus 140 verschiedenen Nationen und gerade da wäre es vielleicht richtig oder wichtig, ein gemeinsames Fest zu gestalten. So, das war eigentlich so diese Ursprungsidee, wie es dazu gekommen ist.
Was bedeutet Interkulturalität eigentlich genau? Was heißt es, diese Durchmischung auch und so? Na, aber es ist ja trotzdem oft auch ein abstrakter Begriff, den es erst mit Leben zu füllen gilt.
Ja, also für uns war halt wichtig, nicht ein multikulturelles Festival, also da verstehen wir drunter, dass sich quasi verschiedene Kulturen jeweils ihr eigen präsentieren und das führt natürlich auch wieder irgendwie zu Abgrenzungen ineinander oder miteinander und wir haben gedacht, das ist eigentlich nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen, dass einfach Leute aus verschiedenen Kulturen zusammenfinden, sich vermischen und zusammen Spaß haben und das ist uns wichtig, dass wir einfach nicht den Fokus auf speziell ausgesuchte Kulturen, sondern gar nicht mal so wichtig, wo die jetzt herkommen, sondern einfach, dass man zusammen Spaß haben kann, dass es um die Menschen geht, die da teilnehmen.
Wie kriegt man das hin, diese Durchmischung? Oder wie war das denn auch beim ersten Mal nochmal? War das alles so zufällig, ungeplant? Und wie genau ist das da abgelaufen? Und wie kriegt man das auch wieder hin, dass das wirklich dann interkulturell ist?
Also das letzte Mal hatten wir ja auch Bands, die sozusagen entweder aus anderen Ländern gekommen sind oder zumindest ihre Wurzeln dort hatten und haben versucht, im Programm Interkulturalität oder also Weltmusik im besten Sinne darzustellen. Und es hat natürlich auch ein heterogenes Publikum angezogen. Wie wir es diesmal herstellen wollten, also wir haben versucht, es auf einem breiten Bündnis aufzubauen. Also wir haben einerseits den Integrationsrat ins Boot geholt und haben über den jetzt nicht nur einen Zuschuss bekommen, sondern haben auch die Kontakte zu allen migrantischen Vereinen Reutlingen bekommen und haben die auch alle angeschrieben und auch eingeladen, aktiv mitzuarbeiten. Also das möchte ich auch an dieser Stelle sagen. Wir wollen eigentlich schon, dass es kein Franz K. interkulturelles Open Air ist, sondern für die Zukunft wollen wir, dass alle oder wenn sie wollen natürlich nur, dort sich aktiv beteiligen können und wir gemeinsam was aufbauen. Jetzt so die Rückmeldung von dem migrantischen Verein war jetzt noch nicht so, dass da jetzt alle Vereine geschrien haben, jo hey, wir machen da jetzt gleich mit. Aber so, das war so dieser Ansatz. Und des Weiteren ist auch ein Partner das Bündnis für Toleranz und Vielfalt, die eine Willkommenskultur für Flüchtlinge in Reutlingen sich als Programm vorgenommen haben. Und da sind sehr viele verschiedene Bündnispartner und Gruppen drin. Und dadurch haben wir versucht, einfach viele Menschen zu erreichen. Wir haben auch in der Werbung diesmal ein bisschen anders beworben als jetzt nur die gängigen Verteilungskanäle. Also ich bin zum Beispiel in alle Flüchtlingsunterkünfte in Reutlingen rumgefahren und habe Plakate ausgelegt und im Franz K. kann man ja als Flüchtling eine Freikarten bekommen. Also wenn man ein Flüchtling ist, kann man sich im Asylzentrum Karten organisieren, um dann mit freiem Eintritt auf Veranstaltungen zu kommen. Und die haben wir als viersprachigen Flyer ausgedruckt und haben dann sozusagen mit der Kombination, hier ist unser Festival und so kommt ihr an Freikarten ran, auch nochmal extra beworben.
Wie war da die Resonanz bisher? Oder kann man das noch nicht sagen,
jetzt eine Woche vorher? Das sehen wir an dem Abend, wie viele Leute dann mit Freikarten einlaufen.
Und wie wird das bisher insgesamt genutzt bei normalen Veranstaltungen?
Sehr gut. Also wir hatten vor kurzem eine afrikanische Musikerin bei uns und wir würden sagen, da waren bis zu 50 Flüchtlingen.
Super. Wie habt ihr das bei der Organisation jetzt gemacht, wenn ihr auch da versucht, die Leute mit ins Boot zu holen? Wie habt ihr Aufgaben verteilt und wie seid ihr an die dann konkrete Planung auch vom Programm da rangegangen?
Also wir hatten einerseits, also das Franz K. hat gerade ein AK Interkultur gegründet und dann ging es auch darum, wie kann man Leute noch mehr einbinden in die aktive Mitgestaltung vom Open Air oder auch in den Aufbau zum Beispiel. Muss ja nicht immer gleich, was weiß ich, also man kann ja auch einfach zusammen die Bauzäune hinstellen, die Bühne aufbauen, den Technikern beim Kabelschleppen helfen. Und wir stießen an eine Barriere, ist, dass wir versicherungstechnisch ist es nicht so einfach. Wir haben uns dann überlegt, ob wir Kulturpatenschaften anbieten, also dass Leute, die gerne beim Open Air mitmachen, sozusagen von anderen eine Patenschaft finanziert bekommen, weil wenn man ein Mitglied ist im Verein, hat man ja sowas wie eine Haftpflichtversicherung. Aber das war jetzt rechtlich nicht so einfach umzusetzen, als dass wir das vor diesem Festival geschafft haben. Aber in Zukunft versuchen wir, solche Wege zu prüfen, sodass alle Leute wirklich auch einfach mitmachen können. Und wie gesagt, also da im Vornherein haben wir ja alle migrantischen Vereine eingeladen. Also das war schon der Versuch, das zu starten, dass wir da gemeinsam was auf die Beine stellen.
Interkulturelle Patenschaften kann man da jetzt quasi dann buchen und mitmachen. Ja, und du hast gerade schon ein bisschen die verschiedenen Bereiche auch, ne? Open-Air-Veranstaltung ist ja immer auch was, deutlich über den normalen Aufwand hinausgeht, schon jetzt bei der Werbung, aber auch das von der technischen Seite her. Simon, das ist eher so, glaube ich, dein Bereich. Ja, was kommt da noch dazu, zu dem, was du normal machst?
Das ist natürlich die komplette Planung. Also wenn man so ein Haus hat wie bei uns, dann hat man es ziemlich gut, weil man die ganze Infrastruktur natürlich schon stehen. Und wenn man dann Open Air quasi nochmal ein Konzert macht, dann heißt es erstmal die Bühne organisieren, schauen, dass da genug Strom da ist, sicherheitstechnisch irgendwie Bauzäune, Eingangsschleusen, Notbeleuchtung. Da erlässt einem die Stadt dann viele Auflagen, die man dann zu erfüllen hat und ist damit gut ausgelastet.
Was sind das alles für Auflagen?
Ja, einmal natürlich Lärm. Da haben wir aber für uns einen ziemlich guten Weg gefunden, weil wir einfach schon von vornherein, das haben wir auch letztes Jahr schon gemacht, die ganzen Nachbarn, die drumherum sind, von vornherein mit angesprochen haben. Und wir haben die quasi frühzeitig informiert und auch um Einverständnis gebeten, dass das für die in Ordnung geht und dass sie auf jeden Fall wissen, was geht da, wie lang geht es und auch sie alle herzlich eingeladen zu kommen.
Nehmen die Freikarten, kriegen die auch Freikarten, nehmen die es auch wahr?
Ja, doch. Auf jeden Fall.
Und das möchten wir an der Stelle auch nochmal uns sehr bedanken bei den Nachbarn, dass sie uns das ermöglichen und da so freizügig sind. Und vielen Dank.
Wie sieht es aus mit dem Lärm? Gibt es da Dezibelauflagen dann? Muss man das so genau aussteuern und ausrichten auch?
Natürlich gibt es Auflagen, die sich ja nach so tollen Richtlinien wie der LAI Freizeitlärm richten.
Was heißt das?
Das ist die ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen ist, Vorschrift quasi für Lärm, der durch Freizeitbetätigung, Aktivitäten entsteht. Unter anderem gehören da eben auch Open-Air-Konzerte dazu und da muss man dann in bestimmten Wohngebieten, in bestimmten Dezibelgrenzen bleiben. Was unter anderem eigentlich ein bisschen absurd ist, weil der Straßenlärm teilweise schon lauter ist als dieser der geforderte Grenzwert. Und von dem haben wir uns quasi mit diversen technischen Sachen uns überlegt, wie wir das umsetzen können und da eine Lärmprognose an die Stadt geschickt und gesagt, so können wir es umsetzen. Und da hat dann die Stadt letztlich nochmal gesagt, ja, dann macht das noch ein bisschen leiser und dann ist okay.
Was gibt's da denn dann? Was ist euer Konzept? Mit welchen technischen Dingen erstellt ihr so eine Prognose?
Ja, die Prognose ist einerseits mit natürlich so, ich sag mal, bei Programmen gemacht, die eine Prognose erstellen, wo du quasi eingibst, was für Boxen benutzt du, wie laut willst du es fahren, an welchem Punkt und der spuckt dir dann aus, wie weit sich der Schall dann noch darüber hinaus ausbreitet und da muss man halt gucken, dass man dann einfach in den Gebieten, wo es drauf ankommt, noch da bleibt.
Also da gibt es Programme, die sowas berechnen?
Ja, zumindest grob.
Gibt es auch irgendwelche Vergünstigungen von der Stadt, weil man jetzt ein interkulturelles Festival macht?
Keine Vergünstigungen in dem Sinne von den Genehmigungen, aber der Integrationsrat hat uns ja einen Zuschuss gewährt, was wir auch nochmal uns bedanken möchten. Allgemein ist es so, wir haben ja sehr viele Förderer, Sponsoren und Spenden akquiriert oder bekommen, weil es war auch ein Teil des interkulturellen Konzepts, um auch nochmal auf die Frage von vorher einzugehen. Wir haben versucht, die Zugangsbarrieren sehr niedrig zu halten, was sich auch im Preisprofil für die Konzerte niederschlägt. Das heißt, aufgrund der Hilfe unserer Förderer und der Hauptsponsoren, muss ich jetzt hier kurz erwähnen, GWG, Handwerkskammer und Kreissparkasse, sowie eine Spende von der OEW, das sind Oberschwäbische Elektrizitätswerke, ist es uns möglich, die Preise so niedrig zu halten, was wir auch nochmal bewusst versucht haben zu machen, damit einfach auch Menschen, die weniger Geld haben, also dass niemand an seinem finanziellen Background gehindert ist, aufgrund seines finanziellen Backgrounds gehindert ist, auf unser Fest zu kommen.
Wie würdet ihr insgesamt die Stufe der interkulturellen Durchmischung oder das Interkulturelle in Reutlingen auch bewerten? Wie seht ihr das? Was kriegt ihr da alles mit? Wie weit ist Reutlingen da schon? Wie weit ist vielleicht auch Tübingen schon? Was gibt es da für Unterschiede, Parallelen?
Also ich würde mich da jetzt mal zurückhalten mit Bewertung, das kann ich so jetzt nicht sagen. Mhm. Also ich kenne jetzt auch die Zahlen von Tübingen nicht, wie viele verschiedene Menschen da jetzt auch langfristig leben. Ich meine, wie gesagt, das hatte ich ja vorher schon gesagt, Reutlingen hat einen sehr hohen Migrationsanteil. Und ich denke jetzt auch, was wir im Franz K. sehen, es gibt immer wieder Veranstaltungen, wo auch wirklich dann die einzelnen Communities zu diesen Veranstaltungen, also was weiß ich, wir machen eine spanische Nacht und es kommen wirklich viele spanischsprachige Menschen dazu. Trotz allem, das haben wir auch im AK Interkultur jetzt nochmal festgestellt, es ist auch nicht ganz so einfach, so eine interkulturelle Mischung, einfach bloß, wenn man sich das jetzt gerade mal so wünscht, zu erreichen. Also das hat einerseits was damit zu tun, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Kommunikationswege haben, unterschiedliche Standards. Also vor kurzem hatten wir ein Konzert, das fing erst nachts um 11 oder 1 an, was jetzt für uns, wo wir immer ganz pünktlich um 8 anfangen, erstmal wie absurd war oder das hat uns alle ein bisschen in Stress gebracht, aber das war halt der Habitus in dieser Community oder es war einfach gängig da, die fanden es überhaupt nicht absurd. Und so gibt es halt ganz unterschiedliche Herangehensweisen und ich denke, die Herausforderung für uns jetzt als Haus, also ich spreche jetzt wirklich nur für das Franz K. Team, wird einfach sein, auszutarieren, wie können wir unsere Arbeitsweise auch mit den anderen verbinden, verknüpfen, dass wir da was Gemeinsames erschaffen.
Simon, wie siehst du das jetzt auch als Reutlinger? Wie ist die Situation in der Stadt? Was kriegst du mit so in deinem Alltag, auch wenn du auch rausgehst aus dem Franz K.? Wie weit ist Reutlingen da mit dem interkulturellen auch Zusammenleben?
Also ich glaube, ich würde sagen, dass es in Reutlingen größtenteils gut möglich ist, schon miteinander zu leben. Aber leider oft auch nebeneinander, also man hat sich akzeptiert und so, aber so dieses wirklich miteinander alles zusammen machen, da ist noch viel möglich. Also ich würde sagen, Reutlingen steht prinzipiell gar nicht so schlecht da, aber es gibt auf jeden Fall noch viel zu verbessern.
Ein Angebot kann sein, so ein Festival zu organisieren. Was fällt euch noch ein oder was könntet ihr euch noch vorstellen, was so auf dem Weg zu einem Miteinander statt Nebeneinander noch Maßnahmen oder Ideen sein könnten?
Ja, also wir versuchen natürlich einfach dann, also wie Sarah schon erwähnt hat, wir machen gerade so eine interkulturelle Qualifizierung, wo wir für uns selber ausloten wollen, wo kann es noch hingehen, wo sind so Barrieren, und ich glaube, einfach versuchen, ins Alltaggeschäft einfach immer so ein bisschen Fokus drauf zu legen, Leute aus verschiedenen Kulturen irgendwie mit einzubinden und auch Angebote zu schaffen, die halt nicht auf eine Kultur zielen, sondern möglichst offen sind, dass sich das einfach mal jeder angucken kann. Und ich glaube, dann findet man einfach zueinander.
Also das war auch eigentlich ein wichtiger Aspekt mit diesem AK Interkultur, wo wir auch gemerkt haben, vielleicht brauchten wir auch nicht immer nur die großen Visionen, also die eigenen Rassismen zu erkennen, die eigenen Bilder im Kopf wahrzunehmen, um sie dann zu durchbrechen. Und vielleicht muss da auch jeder im Einzelnen anfangen, weil ich glaube, dann erst weicht sich's auf und ja.
Euer Intercom Open Air, woher kommt der Name? Wie habt ihr euch den?
Also Inter von international, Interkultur, und Komm von Kommune, also gemeinsam, Kommunikation oder auch diese Aufforderung Komm. Und wir haben auch also das I bewusst klein gewählt und das Ausrufezeichen dahinter, also einerseits als Aufforderung, aber auch um diese Spanische mit dem einmal nach oben, einmal nach unten aufzugreifen und da auch diesen Namen einzurahmen. Und ja, leider haben manche an Technologie gedacht, aber wir haben uns schon ganz viel beim Namen überlegt. Und ja, also es soll wirklich eine Einladung sein, komm her, komm, mach mit, wir wollen was zusammengestalten.
Und ihr seid Vorreiter auch, ne? Das erste interkulturelle Festival in Reutlingen.
Ja.
Kann man schon auch hervorheben, ja.
Also genau, also es ist das erste, weil auch das fürs Franz K. ist halt auch einfach, weil wir die Infrastruktur haben. Würden wir jetzt hier große Zukunftsmusik spielen, würden wir schon auch gerne einen anderen Platz bespielen und halt, wie gesagt, jetzt nicht als Franz K., sondern als, vielleicht kriegen wir da irgendwie eine Gruppe organisiert oder also so, vielleicht auch so wie so ein Festival der Kulturen für Reutlingen. Und deswegen ist es das Erste, es muss sich etablieren, es muss einfach auch wachsen. Und da sehen wir aber große Chancen, dass sich da auch viel noch draus ergeben kann.
Erstmal jetzt bei euch wieder vorm Haus, aber ja, wer weiß, wo es nächstes Jahr dann euch hinträgt, ja, innerhalb von Reutlingen. Wir gehen in Richtung Programm und kannst du ja vielleicht auch nochmal da die Planungen auch oder die, wie die Vorbereitung, wie das gelaufen ist von eurer Seite. Wie schnürt man ein möglichst interkulturelles Programm, das viele verschiedene Leute anspricht, das Festival zum Erfolg macht? Wovon habt ihr euch leiten lassen auch?
Also unser Booker oder wir auch allgemein im Team wollten, wie Simon vorher schon sagte, keine folkloristische Bands haben, die jetzt nur ihr eigenes wiedergeben. Und das Programm ist so ausgewählt, dass wir einerseits die Headliner, Freitag und Samstag sind internationale Bands. Also wir haben Yasmin Hamdam aus dem Libanon am Freitag als Headliner und die italienische Band Cachupa aus Italien. Und Yasmin Hamdam hat eine der ersten Rock-Indie-Bands im Libanon gegründet und sie hat eigentlich eine schöne Mischung aus, einerseits singt sie auf arabischer Sprache oder in arabischer Sprache, hat auch arabische Klänge in ihrer Musik und gleichzeitig ist eigentlich elektronische Popmusik. Also sie wird auch als die neue Stimme Arabiens bezeichnet. In der internationalen Presse ist sie sehr groß rausgekommen, weil es so auch aus dem Libanon vorher noch nicht gab. Und sie widerspiegelt eigentlich das, was wir machen wollten, einen hybriden Musikstil. Als zweite Band spielt Kandara Diabaté und Nomad, aber er ist gerade im Studio, wird sich daher nachher selber vorstellen. Ich möchte noch kurz was zu Pentasonic sagen, die eröffnen den Freitagabend. Auch hier, es ist eine Band aus dem also hier aus der Region. Trotzdem hat der Sänger südamerikanisch, also Wurzeln aus Venezuela. Und ihre Musik beschreiben sie selber als Spätzle-Reggae. Ich glaube, internationaler kann man nicht sein. Dann kommt der Samstag, wie gesagt, mit der italienischen Band Cachupa. Die Cachupa ist ein Eintopfgericht. Sie spielen einerseits Entschuldigung. Katuba, Katuba. Hier. Diese Band ist in Thailand sehr bekannt, genau. So war es. Sie waren aber erst 2 oder 3 Mal in Deutschland. Also das heißt, wir müssen uns einfach auf den italienischen Geschmack einlassen. Und denn in Italien spielen sie vor Tausenden von Menschen. Und sie vermischen den mediterranen Stil mit osteuropäischer Musik, weil die Sängerin Wurzeln in Bulgarien hat. Davor spielt Volkstanz. Sie haben den Weltmusikpreis in Baden-Württemberg gewonnen. Das ist eine Band aus Stuttgart und Mannheim. Sie spielen eine Mischung aus Afrobeat und aus europäischen Klängen.
Und von der Schreibweise her natürlich ganz weit weg vom normalen hier Volkstanz, sondern das X in der Mitte hebt sie ab. Da wird kein Volkstanz im herkömmlichen Sinne dann geboten.
Aber es darf trotzdem getanzt werden. Und wild aber. Und davor also eröffnet der Abend eine Reutlinger Band, Neurotics. Sie machen Rockmusik mit russischem Zungenschlag, weil der Frontmann, also der Sänger, hat auch russische Wurzeln. Und aber sie machen kein Balkan-Pop oder dergleichen. Also es ist wirklich russische Rockmusik.
Aber vor allem akustisch auch, oder?
Ja,
glaube ich.
Auch
das ist ja auch
Instrumenten, ja.
Markenzeichen.
Genau, ja. Ja. Den Sonntag, der Sonntag ist bei uns, also wir haben im Franz K. allgemein monatlich eine Reihe, die heißt Easy Sunday. Das ist ein interkulturelles Party, nennen wir es. Da gibt es immer erstmal ein Kinderprogramm und danach gibt es eine interkulturelle Jam-Session. Und auch da danach Party, wo man ein bisschen tanzen kann. Das ist jeden einmal im Monat sonntags und dies auch mal auf unserem Open Air diesen Sonntag. Dazu kommt aber eine Tanzperformance mit der Gruppe African Royal Ballet. Das sind ehemalige Straßenkinder und Jugendliche aus Mali. Dann kommt auch noch eine Tanzgruppe vom Dialog e.V., Bildungs- und Integrationszentrum in Reutlingen. Die Musikwerkstatt, auch aus Reutlingen, wird einen Trommelkurs anbieten und wir laden alle Gäste dazu ein, mit ihren Kindern zu kommen, ihre Musikinstrumente mitzubringen und auch Ulrich Lukaschewitz bietet an, mit Flüchtlingskindern oder auch Nicht-Flüchtlingskindern zu malen, entweder unter Anleitung oder frei. Das heißt, der Sonntag wird ein sehr ungezwungener, freier Tag, wo jeder entweder einen Workshop machen kann oder Musik machen kann oder auch nur dabei sein darf, wie jeder sich wünscht.
Wo habt ihr die Künstler alle gefunden? Wie seid ihr auch diese Tanzgruppen und so?
Die haben sich selber gemeldet, weil wir einerseits ja, wie gesagt, viele migrantischen Vereine angeschrieben haben. Wir hatten auch auf der Website dazu eingeladen, wenn jemand mitmachen möchte, kann er sich einfach bei uns anmelden und dann haben wir die ins Programm eingebaut.
Und von Bands her?
Die Bands wurden gebucht.
Das ganz regulär?
Ja.
So. Aber halt speziell auch unter Gesichtspunkt möglichst viel verschiedene Stile und Zielgruppen auch dann wieder zusammenzubringen.
Also alle Bands, die hier aus der Region sind, haben internationale Besetzung. Also zumindest eine Person hat ihre Wurzeln in einem anderen Land und bringt diese Einflüsse in die Musik. Und das war ja eigentlich das, was wir so propagieren, also oder vorstellen wollten oder mitbringen wollten, dass einfach unterschiedliche Menschen was Gemeinsames erschaffen und ihre jeweiligen Einflüsse in was Verbindendes zusammenbringen.
Wie viel Vorlauf habt ihr gehabt? Wann habt ihr angefangen mit der Planung?
Eigentlich letztes Jahr war die große Entscheidung, machen wir nochmal so ein Open Air und ab dann war eigentlich klar, wir machen es und diesmal war der Vorlauf ein bisschen kürzer, weil wir uns ja auch auf die Erfahrungen von letztem Jahr stützen konnten, aber das letzte halbe Jahr, also auch die ganzen Sponsoren zu finden, da haben wir, also ich würde sagen, im Januar, glaube ich, angefangen.
Und vom Aufwand her, was würdest du sagen, wie viel übersteigt so ein Open Air eine normale Wochenend-Großveranstaltung bei euch? Kann man das so quantifizieren überhaupt?
Vielfaches auf jeden Fall. Also ich weiß es jetzt nur aus der Technik, aber da sind wir normalerweise mit einer Veranstaltung, keine Ahnung, vielleicht so 20 Stunden oder sowas im Voraus beschäftigt und mit dem Open Air sind wir, hängen mal eine Null dran, würde ich sagen. Also schon viel mehr Aufwand auf jeden Fall.
Ganzes Paket. Ja, also bei der Technik, klar, aber auch Buchen und Booking und Öffentlichkeitsarbeit und eben mit vielen Leuten was zusammen zu machen, heißt auch immer mehr Reibungspunkte, oder?
mehr Reibungspunkte und einfach auch mehr Risiko, weil ein Open Air, an dem es regnet, wir sind einfach alle die ganze Zeit bis zum letzten Tag, weiß man einfach nicht, wie wird es laufen. Und auch der niedrige Eintrittspreis hat natürlich die Leute auch bewogen, jetzt nicht im Vorverkauf sich ein Ticket zu holen. Also wir wir wissen einfach nicht, was wird uns erwarten, werden das total viele oder nicht. Ich meine, jetzt haben wir einfach noch das Glück, dass wir ja jederzeit nach drin gehen können. Wir haben ja die Bühnen, alles. Also wenn jetzt wirklich es komplett durchregnen würde, müssen wir es nicht absagen. Aber es ist natürlich einfach ein gewisses Restrisiko da, auch natürlich finanzieller Art. Also.
Niedriger Eintrittspreis heißt, die Leute kaufen weniger im Vorverkauf.
Ja, was klar, weil sie dann halt sagen, man kann es sich offen lassen, wir müssen nicht die Gefahr, also man hat nicht die Angst, dass es ausverkauft ist. Es ist kein bestuhltes Konzert, wo man sich vielleicht am eher was eine Karte holt, damit man auch ganz sicher seinen Platz bekommt. Das lässt die Leute ein bisschen offen sein. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, unsere Vorverkaufstickets sind ja auch Naldo-Fahrscheine. Es lohnt sich also, ein Ticket im Vornherein zu holen, weil man sich das Busticket spart, und zwar für Hin- und Rückfahrt.
Was heißt ein niedriger Eintrittspreis konkret? Gibt es Kombi-Tickets für Freitag bis Sonntag, Einzeltage?
Genau, also wir haben, der Freitag kostet 8,05 Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse 9,50 Euro und ermäßigt 7. Und das Kombi-Ticket im Vorverkauf sind 13,80 Euro für beide Tage, 15 an der Abendkasse und 12 ermäßigt. Und der Sonntag kostet nichts.
Sowieso nichts, aber ist auch draußen und...
Ist auch draußen, drin. Genau. Also die Trommelgruppe ist oben, weil wenn die jetzt trommeln würden, während die anderen jammen, kommt ja alles durcheinander, aber... Genau, also da gibt es verschiedene Plätze, die bespielt werden am Sonntag.
Also durchaus attraktiv, alles da im Paket auch zu nutzen. Kommen wir zu dir, Kandara. Tag.
Tag.
Wie bist du zu deinem Auftritt, zu deinem Gig gekommen beim jetzt Intercom Festival?
Ja, es war so, ich kenne schon lange die Leute von der Franzka und ich bin immer begeistert von ihrer Arbeit, die Leute dort. Und kam die Idee mit meinem neuen Projekt in diesem Konzert von, es war eine Sängerin aus Afrika. Ich nicht Angelique Kidjo, aber Dobi Nyaore, haben wir Andreas Roth angerufen. Wollen wir wirklich als Vorprogramm, vor Konzert spielen. Dann haben wir hin und her gelaufen. Dann vielleicht die Band war so groß und dann kommt Andreas in die Idee und sagt, okay, dann ist es lieber vielleicht dann in diese interkulturelle Sache mitzuspielen. Dann haben wir gesagt, ja, das freut uns dann, darüber zu spielen.
Was ist das für ein neues Projekt?
Ja, dieser Projekt existiert schon lange. Damals, der Sänger war ein Mann aus Kongo. Und ich kenne Hardy über einen Trompetenspieler, Gerhard. Weil wir spielen zusammen ein Orchester der Kultur und ein Symphonieorchester in Stuttgart. Dann hat er mir meine Adresse weiterhin bei Hardy weitergegeben. Weil er hatte viele Jahre mit westafrikanischer Musik beschäftigt. Und da kommt die Idee, mit ihm zu arbeiten, zusammenarbeiten.
Es heißt Kandara Diabate, das ist dein Name, ja, und Nomad
ja.
Featuring Samali ist dann auch nochmal
extra. Ja, Samali ist eine Sängerin aus Tübingen hier, wir beide.
Und Nomad ist... Schon eine bestehende Band oder
ja,
eine
ja,
einzelne?
Schon bestehende Band.
Das sind die mehrere Musiker. Welche Instrumente habt ihr denn alle dabei? Du hast da, das ist irgendwie so auch, kannst du es mal beschreiben, das Instrument,
ja,
das du
es
spielst?
Ist afrikanischer Kora, das ist meine Familieninstrumente, ist Kuhfell und die Saite ist Nylon und das Körper ist Kalabasse, ja, das ist afrikanische Harfe.
Und wie wird das alle, ach ne, afrikanische Harfe und wird zusammengebaut aus dem... Kürbis,
ja,
Kuhfell.
Ja, und hatte 21 Seiten.
21 Seiten.
Ja.
Ganz schön.
Und die andere Instrumente wäre Gitarre, Bass, normal. Dazu kommt Percussion, nicht nur Djembe, sondern eine andere Percussion aus dem Senegal und Talking Drum.
Und du hast gesagt, es ist ein Familieninstrument.
Ja.
Was bedeutet das? Dass das über Generationen?
Ja, über Generationen, weil heutzutage. Ich sage nicht meine Hände hoch, aber ich habe immer noch das Instrument von meinem Vater, 16 Jahre alt. Und es wird in die Familie weitergegeben, weil von den Mandinka-Stämmen, das ist ja riesig, ganz Westafrika, Das erste Instrument überhaupt, das ist ein Xylophon. Ja, und dann die jüngste Instrumente, das ist, was ich spiele, das ist das Harfe heute. Das ist die jüngste Instrument.
Also von aus der Geschichte.
Aus Geschichte, ja. Ja.
Aber trotzdem auch schon über mehrere Generationen.
Ja, über mehrere Generationen, weil die Musiker, das ist wie damals hier, das ist wie eine, weil jede Ethnie oder jede Stämme hat seinen Beruf, ja, König bis Musiker bis Schreinerei oder Schmiede. Und wir sind diese Hüter von unserer Tradition oder den Empire halt.
Also eure Familie ist die Musiker dann?
Familie ja, das ist Familie Musiker. Mhm. Ja.
Und dann aber noch auch andere Instrumente mit anderen Instrumenten oder vor allem die Kora?
Ja, ich spiele auch Djembe, aber ist manchmal Ausnahme, wenn es keine Percussionist ist, dann nehme ich das an.
Hat dir dein Vater das dann auch beigebracht oder wie hast du quasi das?
Ja, von das Instrument war es mein Onkel, weil seit meiner Jugendlich, mein Vater war unterwegs, immer reist. Er war auch hier in Deutschland, aber in der Zeit von in der DDR-Zeit, aber er hat in der DDR gespielt auch, aber hier in Köln, in Kilimanjaro. Das war vielleicht in den 70er Jahren. Und danach war er in Frankreich bis in Kanada.
Was ist das Schwierigste denn an deinem Instrument? Wie viele Seiten? 21 Seiten?
21 Seiten, aber ja, das ist eine sehr schwierige Instrument, weil wenn ich mich rechne, 2001 bin ich hier gekommen und bis 2007, 2008 hatte ich keine Schule, weil viele Leute sagten, ja, das sind nicht schöne Instrumente, aber vielen waren wirklich ein bisschen fokussiert an der Trommel, weil die Kora braucht man wirklich viel Zeit, viel Geduld. Das ist wie eine europäische Harfe auch, aber ja. Deswegen.
Ganz kompliziert. Worauf kommt es an? Hat jede Seite dann ihren eigenen Ton oder kann man den Ton dann auch nochmal verändern?
Kann man den Ton verändern, aber die Kora bestimmt nur von einer Tonart. Deswegen, wenn es stimmt, dann musst du ein F-Dur stimmen oder ein G oder ein Fis, sowas. Das ist das.
Und wie machst du es dann? Hast du dann ein Konzert nur mit...
heute Tag zum Beispiel, oder heute habe ich ein Konzert von Forum der Kulturen, Sommerfest in Stuttgart, habe ich 3 Chora.
Und jede ist anders gestimmt dann, oder was? Für jeden, für die verschiedenen Songs?
Ja, verschiedene.
Wow. Dings.
Weil es dauert und nimmt Zeit und die Chora ist empfindlich auch von dem Wetter. Ja, deswegen, wie die Gitarre, braucht nur vielleicht ein paar Minuten, das von anderer Akkord nach anderer Akkord, aber der Chora nimmt ein bisschen Zeit, deswegen lieber andere Instrumente.
Und wenn dann tagsüber Sonne, wenn dann Gewitter kommt und es wird feucht, dann verstimmt sie sich schon? Oder so schnell geht es auch?
Ja, zum Winter zum Beispiel, es verstimmt jetzt erstmal runter von der Tonart, danach sitzt oben noch. Ja.
Es sind die Saiten, aber du hast auch gesagt, es ist auch ein Fell dabei.
Ja.
Du trommelst auch, dass es dann Trommelgeräusche gibt. Das Fell oder das Fell ist dann...
Nee, das ist ein Körper.
Als Körper einfach. Als Resonanzkörper dann auch. Ja. Das Fell ist über den Kalebasse.
Ja, Kalebasse, gespannt, ja.
So wie quasi bei der Gitarre dann der Klangraum. Mhm. Wie fügt ihr macht aber jetzt nicht die komplett deine familientraditionelle Musik, sondern ihr fügt ja auch neue Sachen dazu.
Ja.
Was kommt alles noch dazu?
Ich denke, von dem Sound her sieht man manche Kompositionen von Hardy. Und vor ich kam, er hat schon manche Songs komponiert. Und für mich auch, das war wirklich auch gut so, weil für mich, ich fühle mich wirklich Musiker, Griot, sehr offen von anderen Musik zu spielen. Und dann machen wir Reggae oder afrokubanische Sachen. Das ist, manche Song ist von Hardy, manche ist von mir, dann wird arrangiert halt.
Ja. Das ist dann ein gemeinsamer Prozess bei der Probe oder so?
Ja, mhm.
Und ist da, wie viel Raum ist dann für Improvisation noch oder ist das alles dann schon ganz fest?
Es ist schon ganz fest.
Ganz fest. Da kann man nicht mehr zwischendrin nochmal ein Chora-Solo?
Doch, kann man Chora-Solo machen, aber wie gesagt, die Strukturen sind... Ganz wechsel, sehr strukturiert.
Also du weißt dann genau, jetzt kommt mein 30 Sekunden Chora oder 3 Takte lang Chora-Solo. Ja. Ja, super. Wie Wie läuft es mit der Band? Wie sieht es aus in Sachen auch Erfolg? Oder was ist deine, ja, welche Ambitionen, welche Erwartungen
das,
hast du?
Dieses Jahr ist unser erster Schritt, kann man so sagen, weil mit der Forum der Kulturen Reutlingen und nach in Wien im August. Und dann hoffen wir nächstes Jahr dann mehrere Auftritte, weil die Serie ist von Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahr rausgekommen.
Also da kann man jetzt mal gucken, dass man ein bisschen mehr nach vorne geht.
Nach vorne gehen.
Ja, und wie siehst du das mit auch der Musik? Meinst du, würdest du gerne davon leben können? Glaubst du, das ist auch so, man kann da Profi werden sozusagen auf eine Art? Ist das dein Ziel?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil von der Musik hier, was wir machen, das ist meistens mit exotischem Instrument. Und manchmal damals habe ich gesucht, okay, ob kann ich in der Volkshochschule einen Unterricht machen, aber wenn ich sehe, das ist fast moderne Instrumente. Der einzige vielleicht, das ist nur Kongas. Und davon zu leben, das ist ein bisschen schwierig. Ja, weil vielleicht wenn du Rock macht oder kubanische Musik oder Pop-Song. Ja. Und für mich als Musiker, ich bin eine Musiker da, wo ich sehr offen ist, will ich nicht in eine Richtung gehen, konnte ich sagen, okay, mache ich nur meine westafrikanische traditionelle Musik. Aber wenn man lebt, ein Ort, da wo mehrere Sachen ist, dann muss man wirklich durchgehen. Und einen Manager zu finden, heute Tag, sagen, okay, die Welt der Musik, zu gehen, ist ein bisschen schwierig. Deswegen, für mich sage ich immer, das ist ein bisschen dann schwierig, davon zu leben. Wollte ich gern nur Musik machen.
Interkulturelle Musik, aber im besten Sinne, ne? Ihr seid alle offen und mischt, ne? was euch gefällt. Was denkst du über dieses interkulturelle Festival Intercom im Franz K?
Ja, finde ich eine sehr gute Idee, weil für mich, ich habe immer Franz K und Nepomuk ihre Arbeit geschätzt, weil kenne ich Andreas seit lange. Und ich finde auch unsere Umgebung hier, etwas so was zu geben, das ist auch wirklich sehr gut und sehr interessant. Finde ich sehr schön, sehr super. Und ich denke, jeder Musiker oder irgendwo es ist, dann musst du auch mithelfen und dabei so arbeiten.
Ihr habt gesagt, im Franz K. beschäftigt ihr euch intern auch sehr mit der interkulturellen Kompetenz und habt ein AKIK, wie man so schön sagen kann, Arbeitskreis Interkultur. Was geht da alles ab? Was macht ihr da? Gibt es da Workshops oder ihr setzt euch zusammen und redet oder wie läuft es ab?
Ja, also dieser AK Interkultur, das war quasi auf der letzten Mitgliederversammlung, hat sich das so ein bisschen rausgestellt, dass man Interesse hat, in die Themenrichtung quasi sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Und was jüngst jetzt passiert ist, sich ereignet hat, ist, dass wir uns, also der AK Interkultur zusammen mit unserem Vorstand und unserem hauptamtlichen Team, dass wir zusammen jetzt eine interkulturelle Qualifizierung machen. Also das sind so 3 bis 4 Workshops, die wir jetzt übers Jahr verteilt machen und uns selber quasi nochmal so die Frage stellen, was heißt Interkultur für uns, wo wollen wir hin bezüglich auf Interkultur, was gibt es für Barrieren, Hemmschwellen, warum manche Leute leider irgendwie das Franz K. nicht nutzen, weil uns schon sehr dran gelegen wäre, da wir uns halt als soziokulturelles Zentrum mit Richtung auf Interkultur verstehen, dass wir gern offen wären, einfach damit jede Bevölkerungsgruppe, alle Menschen einfach das zusammen nutzen und sich da auch zusammen kennenlernen. Und ja, deswegen gucken wir uns jetzt so ein bisschen selbstkritisch an, was wir machen und wo wir vielleicht das eine oder andere verbessern können.
Was habt ihr bisher gefunden? Was für Punkte?
Dass Kultur per se natürlich auch ein Ausschlusskriterium ist. Also einerseits was bedeutet Kultur und wer fühlt sich dann bei dieser Kultur, die wir jetzt zum Beispiel programmatisch machen, angesprochen? Natürlich ist ein finanzieller Aspekt, Eintrittspreise sind immer Barrieren. Natürlich wollen wir aber auch die internationalen Bands, die wir buchen, entsprechend bezahlen. Also das ist natürlich einfach ein Dilemma. Das liegt nicht nur an unserem Haus, sondern natürlich auch am System. Und was war noch so eine...
Ja, dass es manchmal halt auch Gründe gibt, wir mussten, glaube ich, auch feststellen, dass es einfach Gründe gibt, an denen wir vielleicht auch gar nicht erstmal direkt was dran ändern können. Also die man zwar so erkennen muss und vielleicht auch erstmal akzeptieren muss, wo man langfristig vielleicht gucken kann, dass man was ändern kann. Also zum Beispiel, dass es einfach total verschiedene Bildungsniveaus gibt und ja, es manchmal auch schwierig ist, so aus der eigenen Community auszubrechen oder so. Dass es ein bisschen Anlaufzeit und Aufwand bedeutet, eine Vernetzung hinzukriegen und sich zusammen hinzuhocken, sich mal kennenzulernen. Also das ist oft einfach auch eine Überwindung, auch wenn es natürlich wahrscheinlich im meisten Fall positiv ist, aber trotzdem ist, kennt wahrscheinlich auch jeder selber, dass das erstmal eine Anstrengung ist, sich in der Gruppe zu öffnen und aus dem üblichen Rahmen halt rauszubrechen.
Wir haben auch so einen Film angeguckt, A Single Story, da ging es eigentlich darum, was passiert, wenn man immer nur ein Bild von einer Sache hat, und da haben wir uns auch viel überlegt, was ist eigentlich das Bild von Franz K. in der Öffentlichkeit oder was, wie sehen die Leute das Franz K.? Und dann ging es auch so, diese Barriere, in ein Haus zu gehen, von dem du nur etwas weißt, dir zu Ohren kam, ohne das jemals selber erlebt zu haben, an der Kasse vorbei zu müssen, in einen Raum zu gehen, wo du die Leute nicht kennst, wo du nicht weißt, was dich erwartet. Und ja, sowas. Ich meine, wie soll man das durchbrechen? Es wird immer Leute geben, die irgendwas sich denken und sich dann nicht trauen, das zu überprüfen, ob das stimmt. Aber sowas haben wir halt im AK Interkultur erarbeitet.
Habt ihr das komplett intern gestaltet oder gab es da irgendwelche Anleitung, Hilfe von außen? Das mit dem Film, habt ihr nur quasi miteinander geredet oder gab es da, ja, wie lief das ab?
Also wir hatten schon Hilfe, und zwar war das der Andreas Feuzig, ich weiß jetzt noch gar nicht, wo er beschäftigt ist inzwischen.
Der war in Reutlingen beschäftigt und hatte dann eine Leitungsstelle für Migration und Jugendarbeit und hat aber diese Leitungsstelle aufgegeben und ist gerade dabei, den Antidiskriminierungsstelle in Tübingen aufzubauen.
Genau, der führt mit uns auch die weiteren Workshops durch und ja, mit dem haben wir uns getroffen, er hat uns den Film gezeigt und dann uns letztlich auf den Weg gebracht, darüber zu diskutieren.
Und es ist nicht jetzt so geschlossen, dass nur das Franz-K-Team, also die Hauptamtlichen, sondern auch der Vorstand sowie die Mitglieder waren dazu alle eingeladen. Also das Franz-K möchte einfach auch gerade die Mitglieder, weil das sind die Multiplikatoren für die Repräsentation unseres Hauses. Und wir haben ja 500 an der Zahl oder 480 oder so. Und da ging es darum auch, dass wir können das ja immer sagen, aber wenn wir als unser Verein das nicht auch wirklich so lebt, bringt das ja alles nichts, und deswegen haben wir uns dafür entschieden.
Wie war die Resonanz da? War es verbindlich auch für fürs Team, für die Angestellten, oder war es da auch freiwillig?
Nee, wir haben schon gesagt, dass wir es fürs Team verbindlich machen, weil es uns einfach auch wichtig war, dass alle, die im Franz K. arbeiten, mitkriegen, worum es geht da, was ist uns gemeinsam wichtig, und für die Mitglieder war es natürlich dann freiwillig. Und die Resonanz war nicht so schlecht. Also ich fand es schon beachtlich. Wir waren fast 20 Leute oder mehr. 30.
Ich würde sagen 30, zwischen 30 und 40.
Und gut gemischt, also mehr als die Hälfte quasi vom Mitgliederkreis. Und das war auch so nett, sich da kennenzulernen. Also da findet man auch wieder Anknüpfungspunkte und lernt Leute kennen, mit denen man eigentlich zu tun hat, aber die man halt durch das tägliche Geschäft gar nicht mitkriegt.
Ja, bei 500 Mitgliedern kann man natürlich auch nicht alle kennen, und wenn man dann gemeinsam einen Workshop besucht, ne, dann entsteht da auch wieder was Neues. Ne?
Das möchte ich auch an der Stelle sagen, also nicht um jetzt für Mitgliedschaften im Franz K. zu werben, aber bei uns ist ja so, wenn du Mitglied bist, also hast natürlich erstens ermäßigte Preise für die Veranstaltungen, also wenn finanzielle Aspekte ein Problem sind, dann zahlt man einmaligen Jahresbeitrag und bekommt dann alle Konzerte verbilligt. Und wir haben, also unser Prinzip ist ja das Ganze, also alle Ehrenamtlichen machen ja zum Beispiel immer die Kasse. Also die Eintrittskasse sind immer ehrenamtliche, wie sagt man da?
Helfer.
Und die Kasse machen, kriegen auch Freigetränke, also keine alkoholischen, aber also antialkoholische Getränke, und dürfen auch umsonst auf das Konzert. Und das hat zwei Vorteile, also einerseits, dass man natürlich auf das Konzert kann, aber andererseits auch, wenn man zum Beispiel Neuenreutling ist, dann steht man da zwei Stunden mit einer anderen Person an der Kasse, man kommt locker in ein Gespräch, man hat was zu tun, man ist ein Teil der Gruppe, und so möchten wir auch, dass die Menschen einfach zusammenkommen und sich kennenlernen und dass einfach jeder die Möglichkeit hat, sich da irgendwie zu integrieren.
Willkommenskultur à la Franz K.
Genau.
Und ihr wolltet noch auf die Aftershow-Partys hinweisen. Das Open-Air-Programm darf ja nicht die ganze Nacht gehen, sondern da ist ja irgendwann mal Zapfenstreich.
Genau, deswegen nach den Konzerten laden wir alle ein bei unseren Aftershow-Partys, also einmal Franz Tanz und einmal die Elektro-Swing. Also die Elektro-Swing ist am Freitag und Franz Tanz am Samstag. Einfach auch noch zu kommen und da weiter zu tanzen, wer noch nicht heim will, oder einfach bei uns zu bleiben und mit uns zu quatschen.
Vom 24. bis zum 26. Juli, dass die... Die Intercom, das Intercom, das, ne, würde ich immer
einfach Intercom.
Ja, einfach Intercom. Im Franz K., vor dem Franz K. Simon, du willst noch was loswerden?
Genau, ein Wunsch, den wir so haben, würde ich gerne noch mit auf den Weg gehen, weil so der Gedanke, wie Interkultur auch funktionieren kann, wäre es uns wichtig, dass einfach jeder, den das jetzt irgendwie angesprochen hat mit dem Festival, dass der einfach sagt, irgendwie, okay, ich gehe mal zu meinem Nachbar, den ich noch nicht so gut kenne, und frage den, ob der mitkommen will, und dann können wir uns auf dem Festival zusammen kennenlernen. Wenn jeder noch irgendwer mitbringt, dann wird es, glaube ich, eine richtig schöne Sause.
Ein schönes Abschlusswort. Dann frage ich jetzt nicht mehr nach 20 Jahre Wüste Welle, weil die Zeit davonläuft. Wobei das natürlich schon auch spannend ist. Und ne, aber Andreas Roth, euer Geschäftsführer, der kommt ja dann zum Jubiläum am 18. Juli und tut dann stellvertretend fürs Franz K. ein Grußwort sprechen. Ich danke euch, Sarah, Simon, dass ihr da wart, für eure offenen Worte.
Auch danke dir, Matze.
Und wünsche viel Erfolg beim Festival, bei der Intercom, beim Intercom. Das vom 24. bis zum 26. Juli.